Schönen guten Abend, Freunde. Zum Tag des Gesundheitswesens begrüße ich euch mit der alten Volksweisheit: Lieber reich und gesund als arm und krank. Guten Abend. Es gibt ja kaum noch einen Tag, an dem nicht irgendeiner heute seinen Feiertag hat. Man sollte vielleicht mal das berücksichtigen, was der Christian Morgenstern in seinen Galgenliedern vor langer Zeit schon geschrieben hat. Da steht Folgendes drin, wenn ich es finde, kleinen Moment. Jetzt habe ich's. Durch Anschlag mache ich euch bekannt, heute ist kein Fest im deutschen Land. Drum sei der Tag für alle Zeit zum Nicht-Fest-Feiertag geweiht. Ich wollte euch eigentlich aus Anlass dieses Tages jedem ein Bäckchen Tempo-Taschentücher schenken. Aber angesichts des Produktionstempos dieser Herstellerfirma hätte ich vor etwa 5 Jahren anfangen müssen, die Dinger einzukaufen, und das habe ich versäumt. Ich lese euch dafür ein Gedicht vor von Christian Morgenstern, das heißt Der Schnupfen. Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf das er sich ein Opfer fasse, und stürzt alsbald mit großem Grimm auf einen Menschen namens Schrimm. Paul Schrimm erwidert prompt Pitschü und hat ihn drauf bis Montag früh. Das wär's gewesen. Und das Büchlein, aus dem ich hier vorlese, Die Galgenlieder von Christian Morgenstern, gibt es im Moment zu kaufen. Das haben wir zu diesem Gottesdienst allen unseren Mitarbeitern geschenkt. Ihr müsst euch vorstellen, dass im Hintergrund dieses Gottesdienstes eine Menge Leute mitarbeiten. Das sind ja nicht bloß die paar, die nun hier vorne im Scheinwerferlicht stehen. Da sind im Ganzen etwa 60 Mitarbeiter. Und ich möchte mich einmal heute, am letzten Gottesdienst in diesem Jahr und zum 85. Jugendgottesdienst, den wir halten, ganz herzlich bei allen Mitarbeitern, die hier mitmachen, bedanken. Besonders muss ich mich heute bei zweien bedanken, die heute das letzte Mal unter uns sind. Das ist nämlich der Ralf und der Ralf am Banjo und Krishan am Bass. Ralf ist das dienstälteste Mitglied unserer Band, der schabt nun schon seit 11 Jahren bei uns hier mit. Und der wird wahrscheinlich dann ab nächsten April, wenn wir wieder zusammen sind, nicht mehr dabei sein können, weil wir nicht wissen, wo er dann nach dem Studium hinkommt. Wir hoffen aber, dass er irgendwann mal wieder auftaucht. Als ich zum Beispiel, als vor vielen, vielen Jahren der Jörg noch hier in der Nähe wohnte und dann ging und mir dann sagte, ich bin heute das letzte Mal hier, da habe ich zu ihm gesagt, das glaube ich dir sowieso nicht. Und er ist dann auch immer wieder aufgetaucht und wir hoffen, dass ihr auch immer wieder auftaucht. Krishan und Ralf. Das ist natürlich so, dass das ein großer Abschiedsschmerz ist für uns alle. Und um euch das etwas zu versüßen, ich kann euch nicht allen eine Tafel Schokolade schenken, aber den beiden kann ich eine schenken. Ich habe eine extra große angeschafft, die möchte ich euch beiden geben. Ihr werdet sehen, die Band gibt heute ihr Bestes. Wir können noch vieles von denen erwarten. Dabei ist mir eine Geschichte eingefallen. Ein Pfarrer hat auch seine Kirche renoviert und die soll zu Weihnachten zum ersten Mal wieder benutzt werden. Und kurz vor Weihnachten, am 3. Advent, kriegt er noch eine gewaltige Geldspende. Und mit diesem Geld will er sich den Traum seines Lebens erfüllen. Er möchte nämlich vorn an die Wand am Altar ein mit großen Holzbuchstaben ein Bibelwort aus der Weihnachtsgeschichte oder aus dem weihnachtlichen Evangelium anbringen lassen. Ein großes Bibelwort. Und da fährt er zu einem Holzschnitzer ins Gebirge und erklärt dem das und sagt, es muss also sehr schnell gehen und muss auch gut aussehen und können Sie das bis Weihnachten machen? Also die besprechen das und der Holzschnitzer sagt, ja gut, ich mach das. Der Pfarrer fährt wieder nach Hause. Als er zu Hause ankommt, kommt ein Telegramm von dem Holzschnitzer und da steht drauf, Hauptsache vergessen. Wie heißt der Spruch? Wie sind die Maße? Der Pfarrer telegrafiert zurück und als das Fräulein im Telegrafenamt dieses Telegramm liest, da fällt sie ohnmächtig vom Stuhl. Der Text heißt, uns ist ein Kind geboren, 3 Meter lang, 1,5 Meter breit. Wer gerne noch mit jemandem sprechen möchte, wir haben für euch Zeit. Unsere Mitarbeiter sind durch eine Plakette kenntlich. Wir bieten euch auch an, wenn ihr wollt, da drüben in der Ecke, die erleuchtet ist, ein Gespräch, eine Gesprächsrunde. Wer das Angebot annehmen will, kann gerne da bleiben. Liebe Freunde, der sowjetische Maler Ilja Glasunow, der hat ein riesiges Bild gemalt. Das heißt Mysterium des 20. Jahrhunderts. Auf diesem Bild sind die Größen unseres Jahrhunderts dargestellt. Das Bild ist deswegen auch sehr groß, das ist 18 Quadratmeter groß. Positive und negative Gestalten aus Wissenschaft und Politik und Kultur, die sind da zu sehen, zwischen Blut und Stacheldraht, auf dem Hintergrund eines aufflammenden Atompilzes, also Weltuntergangsstimmung. Zum Beispiel steht da der ermordete Präsident Kennedy neben seiner heimlichen Geliebten, der Schauspielerin Marilyn Monroe, die sich ja auch selber ermordet hat. Direkt davor stehen die Beatles, deren Wortführer, inzwischen auch ermordet, John Lennon, mal gesagt hat, die Beatles sind populärer als Jesus. Da sieht man den französischen Philosophen Sartre, dessen Glaubensbekenntnis lautete, der Mensch ist frei in einer absurden Welt, ohne Gott, sich nach eigenen Gesetzen in heroischer Einsamkeit zu entwerfen. Und hinter Sartre steht wieder ein Selbstmörder, der Nobelpreisträger Ernest Hemingway, der nach seinen eigenen Worten nur so beten konnte, unser Nichts, das du bist im Nichts, geheiligt werde dein Nichts komme. Neben solchen nihilistischen Philosophen und Dichtern, die mit ihrem Nihilismus und Atheismus Millionen Menschen in den geistigen Tod getrieben haben, da stehen Politiker, die Millionen Menschen in den körperlichen Tod getrieben haben, wie zum Beispiel der Führer Adolf Hitler. Und mitten in diesem Sammelsurium von Leitfiguren des 20. Jahrhunderts, da sieht man das naturwissenschaftliche Genie unseres Jahrhunderts, den Albert Einstein. Und der hat einmal gesagt, es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo es kein Dunkel gibt, das ist Jesus Christus. Zu diesem Jesus bekennt sich auch der Maler dieses Bildes. Denn über dieser gespenstischen Ansammlung von Dunkelheit und Verbrechen, da leuchtet eine strahlende Hoffnung vom Rande des Bildes her, vom Horizont erscheint Christus, der wiederkommende Herr, in majestätischer Größe und Herrlichkeit. Dieses Bild, das drückt das in Farben aus, was der Prophet Jesaja einmal in Worten ausgedrückt hat. Der hat mal gesagt, Jesaja 60, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich finde, niemand beschreibt die Situation unserer Welt klarer mit so wenig Worten wie die Bibel mit diesem Satz. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Es wird immer dunkler in der Welt. Nichts nimmt so zu wie die Finsternis. Noch nie war die Zukunft der Menschheit so düster. Noch nie ging es den Pessimisten so gut wie heute. Und wenn du dich an solchen Gestalten orientierst, wie sie der Glasunow auf seinem Gemälde gemalt hast, dann bleibt dir ja auch weiter nichts anderes übrig als Pessimismus. Es sei denn, du orientierst dich an der Gestalt, die da vom Rande her auftaucht, an Jesus. Auf der Bühne der Weltgeschichte, da ist Jesus bisher weiter nichts als eine Randfigur. Am Rande der damaligen Welt wurde er geboren, in einem unbekannten, unbedeutenden Winkel der Erde. Am Rande der menschlichen Gesellschaft, nämlich in Gesellschaft von Tieren im Kuhstall, da stand seine Krippe. Und am Rande von Jerusalem, da stand das Kreuz, an dem er gestorben ist. Von seinem Leben und seinem Sterben, da nahm die Weltpresse nicht einmal mit einer Randbemerkung Kenntnis. Was sich auf der Bühne der Weltgeschichte breit macht und in der Presse Schlagzeilen macht, da sind die Breitmäuler, die Großmäuler, die mit ihren Worten und ihren Taten die Menschen entweder einlullen oder erschrecken, entweder narkotisieren oder terrorisieren. Und nun sagt die Bibel, Jesus, den ihr für weiter nichts haltet als eine Randfigur der Geschichte, das ist die Schlüsselfigur der Geschichte. Er hat die Schlüssel in der Hand. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da stehen die Briefe, die Jesus, der auferstandene Jesus, an seine Gemeinde geschrieben hat. Ich habe voriges Jahr im November und Dezember schon zweimal über zwei solche Briefe hier gepredigt. Und heute geht es um den Brief, den Jesus an die Gemeinde von Philadelphia geschrieben hat. Offenbarung Kapitel 3, Abvers 7. Und dort wird Jesus bezeichnet als der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Manche der Großen dieser Welt, die denken ja, sie könnten einfach beschließen, wo es eine Kirche geben darf und wo nicht, wo Jesus was zu sagen hat und wo nicht. Einer der bissigsten Spötter über die Kirche, einer der größten Sprecher des Atheismus, der Philosoph Voltaire, der hat den Mund sehr voll genommen, der hat prophezeit und gesagt, 100 Jahre nach seinem Tod würde es die Bibel nur noch im Museum und in Raritätenkabinetten zu besichtigen geben. Die 100 Jahre sind längst vorbei, aber die Bibel ist nicht im Museum. Sondern nach wie vor ist die Bibel das am meisten gedruckte, am meisten übersetzte, am meisten gelesenste Buch in der Welt. Nach wie vor ist die Bibel der Bestseller der Weltliteratur. Übrigens ist ausgerechnet in dem Haus, in dem Voltaire in Genf gewohnt hat, später eine Bibelgesellschaft eingezogen. Vom Keller bis zum Dach weiter nichts als Bibeln. Nun gibt's aber Leute, die nicht bloß wie der Voltaire mit dem Munde, sondern auch welche, die mit Gewalt die Bibel bekämpft haben. Zum Beispiel war es bis vor kurzem in China verboten, eine Bibel zu besitzen. Da war es überhaupt verboten, Christ zu sein, und da gab es keine Kirche. Und jetzt, nachdem der Spuk in China vorbei ist, da stellt sich heraus, dass es dort mehr Christen gibt als vor der Kulturrevolution. Man schätzt die Zahl der Christen in China zwischen 6 und 25 Millionen. Jahrelang hat die ganze Welt gedacht, in China ist die Tür zu. Und dort gibt es keine Möglichkeit mehr, für einen christlichen Missionar reinzukommen. Dort führt kein Weg mehr rein. Aber ob das Wort Gottes nach China reinkommt, das bestimmt ja nicht die jeweilige chinesische Führung. Sondern das bestimmt Jesus, von dem es hier im Vers 7 heißt, der den Schlüssel hat und auftut und keiner schließt zu. China ist ja nur ein Beispiel für diesen Grundsatz. Wenn Jesus einmal eine Tür aufmacht und den Fuß in der Tür drin hat, da kriegt keiner die Tür wieder zu. Und seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da geht diese Tür nicht mehr zuzumachen. Die Welt muss damit leben, dass Jesus zu uns gehört. Wo Jesus einmal eine Tür geöffnet hat, da tut sich was, auch wenn sich andere noch so dagegen stemmen. Und wo Jesus einmal den Laden dicht macht, da spielt sich nichts mehr ab. Auch wenn andere ganz andere Beschlüsse fassen. Die Pläne und die Möglichkeiten Gottes mit unserer Welt, die sind größer als der Widerstand der Gegner. Es gibt auch heute noch in der Welt Gebiete, in die aus den verschiedensten Gründen kein Missionar einreisen darf, die den christlichen Missionaren einfach verschlossen sind. Wir selber leben ja in einem Land, in dem es der Kirche nicht erlaubt ist, Missionare auszusenden. Wir werden uns als Kirche mit dieser einschneidenden Einschränkung unserer Arbeit niemals zufrieden geben. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass Jesus uns trotzdem Missionsmöglichkeiten gibt. Ich habe, so sagt er hier in Vers 8, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Das heißt erstens, Jesus hat für dich die Möglichkeit, deinen Glauben zu bezeugen, auch wenn du von früh bis abends unter Atheisten lebst. Du darfst nicht denken, bei dem und dem, da hat es gar keinen Zweck, ein Wort von Gott zu sagen, der bekehrt sich sowieso nie. Das ist die Stimme des Teufels. Auf die darfst du nicht hören. Höre auf die Stimme von Jesus, der hier sagt, wer Ohren hat, der höre, ich habe dir eine offene Tür gegeben und keiner kann sie zuschließen. Das ist schon ein paar Jahre her, da spielten die Church Boys, das ist eine kirchliche Band, in einer kirchlichen Veranstaltung. Und hinterher sprach der Schlagzeuger einen jungen Mann an, der oben auf der Empore gestanden hatte, und hat diesen jungen Mann gefragt, ob er Christ werden möchte. Und der hat den Schlagzeuger total abfahren lassen. Der hatte kein Bedürfnis an Religion. Der hat gesagt, ich pack mein Leben alleine, ich brauche sowas nicht. Der Schlagzeuger hat ihm dann noch seine Telefonnummer gegeben, hat gesagt, also wenn du willst, hier ist meine Nummer, kannst mich ja mal anrufen. Der hat nie angerufen. Die Tür war zu, jedenfalls sah es so aus. Und ein Jahr später, da klingelt das Telefon. Und da meldet sich dieser junge Mann. Und es kommt zu einem Gespräch. Und der bekehrt sich. Und er wird ein Christ. Und der wird dann später der Techniker von den Church Boys. Und das ist der Mann, von dem ich vorhin erzählt habe, der Christoph Ralle, der vor ein paar Monaten als Christ gestorben ist. Ihr seht an diesem Fall, es gibt für Jesus keinen aussichtslosen Fall. Und gerade im Blick auf Menschen, wo du vielleicht denkst, das ist ausgeschlossen, dass der sich jemals bekehrt, da kannst du die Verheißung von Jesus in Anspruch nehmen, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Das heißt zweitens, Jesus gibt dir auch die Möglichkeit, deinen Glauben zu festigen. Ich treffe immer wieder Christen, die rummaulen, sie könnten in unserem Land nicht als Christen leben. Also ich kann dieses Gegacker schon bald nicht mehr hören. Kein Mensch verbietet dir, jeden Tag 10 Minuten eher aufzustehen oder irgendwann im Lauf deines Tages 10 Minuten Bibel zu lesen. Der Zugang zu Gottes Wort steht dir jederzeit offen. Kein Mensch in unserem Land verbietet dir zu beten. Der Zugang zum Herzen Gottes steht dir jederzeit offen. Um zu beten und die Bibel zu lesen, da brauchst du nicht erst nach dem Westen abzuhauen. Das kannst du schon hier machen. Das ist schön, dass ihr klopft. Da sind wir uns doch wohl einig. Ich wünschte mir jedenfalls, dass mehr Christen in unserem Land mehr die Bibel lesen würden und mehr mit Gott reden würden, als nach dem Westen zu schielen. Mehr beten, als über ihre Situation maulen. Die Situation der Gemeinde in Philadelphia, die ist auch nicht gerade rosig gewesen. Die Situation war gekennzeichnet erstens durch Hass von den Heiden, Verleumdung durch die Juden, Druck vom totalen Staat von außen, Irrlehre von innen und durch die Verschlossenheit einer satten Welt, die nur an Geld, Macht, Arbeit und Genuss interessiert gewesen ist. Zweitens war die Gemeinde von Philadelphia eine schwache Gemeinde. Die hatte weder Einfluss noch Gewicht, noch Sitz, noch Stimme in der Öffentlichkeit. Aber Jesus sagt von dieser Gemeinde hier im Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Habt ihr das mitgekriegt? Jesus sagt nicht, weil du eine große Kraft hast, habe ich dir eine offene Tür gegeben, sondern er sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, weil du eine kleine Kraft hast. Aber mit dieser kleinen Kraft hast du an meinem Namen festgehalten und hast ihn nicht verleugnet. Das Entscheidende ist nämlich nicht, dass einer großartige Möglichkeiten hat, sondern das Entscheidende ist, dass die Möglichkeiten, die wenigen Möglichkeiten, die einem noch geblieben sind, dass einer in denen Jesus die Treue hält. Und die Möglichkeiten der Gemeinde von Philadelphia, die waren ganz bescheiden. Und dazu kam dann noch drittens, dass Philadelphia in einem Erdbebengebiet lag. Ein paar Jahre bevor der Brief geschrieben worden ist, da ist die ganze Stadt durch ein Erdbeben zerstört worden und war inzwischen wieder neu aufgebaut. Aber die Menschen lebten dort in ständiger Angst vor der nächsten Katastrophe. Und bei jeder Erschütterung, jedem Zittern des Erdbodens, da flohen die auf das flache Feld aus der Stadt raus, aus Angst, dass sie wieder erschlagen werden könnten von den einstürzenden Häusern. Also ein leichtes Leben hat die Gemeinde in Philadelphia ganz bestimmt nicht gehabt. Aber so bestätigt Jesus hier in Vers 8, du hast mein Wort behalten. Und das ist das Einzige. Das Einzige, worauf es in unserer verrückten Zeit ankommt, ist unverrückt an dem Wort von Jesus festhalten. Ich habe immer wieder mit Jugendlichen zu tun, die können vor lauter Problemen kaum noch aus dem Augen gucken. Da gibt es Krach mit der Freundin und da gibt es Krach mit den Eltern. Da ist keine Freude im Leben, da ist keine Kraft der Versuchung zu widerstehen. Da ist keine Erkenntnis von Gottes Willen da und so weiter und so fort. Wenn die dann mit mir reden und mir ihr Leid klagen, da stelle ich denen regelmäßig die simple Frage und sage, betest du regelmäßig? Liest du regelmäßig in deiner Bibel? Also hältst du regelmäßig stille Zeit? Und regelmäßig kriege ich zur Antwort, nein. Nur da braucht man sich noch nicht zu wundern, dass nichts mehr läuft. Und ich sage dann jedes Mal, mal angenommen, du gehst zum Arzt und sagst dem, dass du also an deinem Körper 50 Wehwehchen hast. Und der horcht dich ab und der klopft dich ab und da hört er, wie dein Magen knurrt. Und sagt, sagen Sie mal, wann haben Sie das letzte Mal gegessen? Und wenn sich dann rausstellt, dass du vor 3 Tagen dein letztes Süppchen gelöffelt hast, da fliegst du in hohem Bogen aus der Sprechstunde raus. Da sagt er, wissen Sie was, junge Frau, da gehen Sie erstmal nach Hause und essen Sie mal richtig. Und dann können Sie wiederkommen, dann werden wir mal sehen, was von den 50 Wehwehchen überhaupt noch übrig geblieben ist. Denn ein Körper, der nicht richtig ernährt wird, der hat keine Abwehrkräfte gegen die Krankheit. Der wird mickrig. Und das Glaubensleben vieler Christen, das ist deswegen so mickrig, weil die sich nicht richtig geistlich ernähren. Wenn du nicht regelmäßig Brot isst, kippst du um. Deshalb hat ja Jesus von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du nicht das Brot des Lebens, das Wort Gottes regelmäßig in dich aufnimmst, nur da kippst du um. Alle 4 Wochen hier einen Jugendgottesdienst mitmachen, das reicht nicht. So nach dem Motto, Theo, hilf mir in meiner Not, schmier mir ein Bananenbrot. Das ist zu wenig. Davon kannst du nicht leben, von einer Bananenschnitte alle 4 Wochen. Du brauchst täglich das Wort Gottes. Und wenn du das nicht machst, wenn du es nicht täglich in dich aufnimmst, ja, dann kommt es ganz leicht, dass dich jeder Zweifel umhaut. Dann beeindruckt dich jedes Argument und du weißt nichts dagegen zu sagen. Dann ängstigt dich jede Drohung, dann hast du einfach keine Kraft, der Versuchung zu widerstehen. Dann kannst du die Probleme, die jeder Tag dir neu stellt, eben nicht packen. Also ich rate dir, statt dass du stundenlange Gespräche mit irgendeinem Seelsorger führst und da nur die Wehwehchen deiner Seele stundenlang ausbreitest, fang lieber mal regelmäßig an, in der Bibel zu lesen und mit Gott über dein Leben zu sprechen. Und du sollst mal sehen, was dann in deinem Leben losgeht. Wenn du dich mal richtig geistlich ernährst, also ich jedenfalls finde das lächerlich, wie manche Christen jammern, dass sie keine Kräfte hätten und angeblich in ihrem Christsein in unserem Land gehindert werden. Das Einzige, was dich am Bibellesen und am Beten hindert, ist deine eigene Faulheit, nichts und niemand sonst. Jesus sagt ausdrücklich zu dir, ich habe vor dir gegeben, das bezieht sich auch auf deinen Charakter, eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Das heißt, drittens, Jesus gibt dir auch die Möglichkeit, dein Glauben zu praktizieren. Auch dazu, so behaupten manche, gibt es in unserem Land nicht genug Möglichkeiten. Also sicher, Missionar in Tibet kannst du bei uns nicht gerade werden. Aber das ist ja nun nicht unbedingt nötig, dass du auf den Himalaya steigst, um deinen Glauben zu bezeugen. Es würde schon genügen, wenn du die 3 Treppen im Nachbarhaus hochsteigen würdest, um dort den alten Leuten die Kohlen hochzutragen. Mensch, mach doch erstmal das, was vor der Tür liegt, bevor du anfängst zu träumen von weltweiten Aktionen. Ich war neulich zusammen mit einer Gruppe von jungen Christen. Und die diskutierten wie die Kaputten über die Frage, was man gegen den Hunger in der Welt unternehmen kann. Also das war enorm, was die sich da alles ausdachten. Appelle an die Regierung sollten gerichtet werden. Große Aktionen, die diskutierten in Dimensionen. Also da habe ich ganz klein und still daneben in der Ecke gesessen. Dann fiel mir auf, dass der Pfarrer dieser Gruppe auch ganz klein und still in der Ecke saß. Und dann fiel ich fast vom Stängel, wie der nach einer halben Stunde, hochgestochenem Gequassel, so ganz ruhig in die Runde sagte, ich möchte euch nur daran erinnern, dass die Päckchen, die ihr vor ein paar Monaten für Indien gepackt habt, immer noch im Jugendraum unterm Tisch liegen. Aber da bin ich ausgeflippt, das könnt ihr euch ja vorstellen. Die waren zu faul, ihre eigenen Päckel mit harten Erbsen, die sie selber nicht fressen und die sie den Indern andrehen wollten, wenigstens aufs nächste Postamt zu schaffen. Und das sind dann die Leute, die rumgackern, sie hätten nicht genug Möglichkeiten, in unserem Land sich als Christen zu engagieren. In unserem Land hat jeder die Möglichkeit, Christus zu dienen. Und wenn es dadurch ist, dass er Kohleneimer hochträgt. Ich weiß natürlich, dass euch so ein Beispiel zu primitiv ist. Aber ich nehme diesen Vorwurf in Kauf. Ihr trefft nicht damit mich, ihr trefft damit Jesus. Jesus hat gesagt, wer einem Menschen ein Glas Wasser gibt oder einem Hungrigen ein Stück Brot oder einen kranken Menschen besucht, der kommt in Gottes Reich. Das sind ja nun, weiß Gott, primitive Beispiele, die Jesus da anbringt. Der war halt so primitiv. Gott sei Dank. Das hat nämlich, was Jesus gesagt hat, jeder verstehen können und das hat auch jeder machen können. Und du verstehst genau, wovon ich rede. Und du könntest es auch machen. Mach doch erst mal das, was konkret anliegt, was vor der Tür liegt, was vor deiner Nase liegt und wenn es die blöden Kohleneimer sind. Ich weiß schon, dass euch dieses Beispiel mit den Kohleneimern schon längst zum Halse raushängt. Da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie mir das zum Halse raushängt, dass ich alle Jahre wieder im Winter mit dem gleichen Beispiel ankommen muss. Ja, das kann ich doch nicht ändern, wenn ihr es nicht ändert. Ich weiß nur, dass es in unserer Stadt Menschen gibt, die im kalten Zimmer sitzen und frieren, weil keiner die Kohlen hochgebracht hat und keiner Feuer gemacht hat. Und wenn ihr anderen, die ihr nicht aus Karmarstadt seid, jetzt denkt, naja, das ist eine Sache der Karmarstädter und wir sind fein raus. Also auf der Klitsche, wo du herkommst, da wird es ja auch einen Kohlenofen geben. Da wird nie anders gefördert als bei uns in der Stadt. Und alte und kranke Menschen gibt's überall. Ich meine euch alle damit. Ich kann nur sagen, dass es in unserer Stadt alte Menschen gibt, die im Sterben liegen, wo keiner da ist, der die selber wäscht, der denen mal die Wäsche wäscht, der sie pflegt, der ihnen hilft. Also Möglichkeiten, um deinen Glauben unter Beweis zu stellen, zu praktizieren, die gibt es noch und noch in unserem Land. Es hindert dich kein Mensch daran, das Gute zu tun. Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das Einzige, was dich am praktischen Handeln hindert, ist deine eigene Faulheit. Aber auch die kannst du ja mit Gottes Hilfe überwinden. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Das heißt viertens, Jesus gibt dir die Möglichkeit, dein Glauben zu erproben. Das mag sein, dass sich die Menschen aus ihrer Gemeinschaft ausschließen. Zum Beispiel aus der Klassengemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott kannst du immer haben. Vielleicht wirst du abgeschossen und fliegst vor die Tür. Die Tür zu Gott bleibt dir immer offen. Vielleicht schließt sich eines Tages hinter dir die Tür einer Gefängniszelle. Die Tür zu Gott bleibt dir immer offen. Aus allen Gefängniszellen, Folterkammern, Höllen der Verzweiflung und der Schuld hört Gott die Rufe seiner Kinder und sieht ihre Tränen. Und nichts und niemand kann verhindern, egal wo du auch bist, dass du mit Jesus in Kontakt bist und dass er aus der Höhe dir Kraft bringt. Man hat Christen schon die Hände abgehackt, aber sie haben ja auch ohne Hände beten können. Man hat ihnen die Zunge abgeschnitten, aber sie konnten ja auch ohne Zunge beten. Man hat ihre Körper abgeschlachtet, aber sie konnten sterben in dem Wissen. Für uns Christen ist der Tod nur die Tür, durch die wir direkt hineingehen in Gottes Reich. Ganz egal, wann und wo und wie wir mal sterben. Was auch mit uns geschieht, was auch kommt. Leute, es kommt nur auf eins an: Jesus die Treue halten. Er sagt hier, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast. Das gibt Situationen, da gibt es nur eine einzige Rettungsmöglichkeit. Festhalten. Einfach festhalten. Wenn du Schlitten fährst und der Schlitten gerät ins Schleudern, dann klammerst du dich fest an deinen Schlitten. Und wenn das noch so ein altmodisches und unmodernes Modell ist, der ist dein einziger Halt. Im Moment fährt der Teufel mit der ganzen Welt Schlitten und die ganze Welt ist ins Schleudern geraten. Der Glaube an Gott gilt als unmodern. Seine Gebote gelten als altmodisch. Es wird Ehebruch getrieben, es wird abgetrieben. Es wird mit Gottes Schöpfung Schindluder getrieben. Es wird das Wettrüsten auf die Raketenspitze getrieben. Es werden alle Menschen in Angst getrieben. Und alle haben das Gefühl, es geht rasend bergab. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr. Diese Welt und alle ihre Leiden muss vergehen. Aber unser Herr, der kommt. Am Rande des Horizontes unserer vergehenden Welt, da taucht der wiederkommende Christus auf. Da erscheint der wiederkommende Christus, der Retter und der Richter der Welt. An den musst du dich halten. An dem musst du festhalten. Der ist dein einziger Halt. Was auch die anderen von dir halten, halte du seine Gebote, Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Halte du dich raus aus allen nutzlosen Diskussionen, aus allen gottlosen Aktionen. Halte das aus, wenn sie dich einschließen, wenn sie dich ausschließen. Halte du deinem Herrn Jesus die Treue. Das ist der beste Rat, den Jesus dir geben kann, den er dir selber gibt. Siehe, ich komme bald. Halte. Halte fest, was du hast. Lasst uns beten.
Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben dürfen. Dass wir jeden Tag dein Wort lesen. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben dürfen. Dass wir jeden Tag dein Wort lesen dürfen und dass du dich offenbaren willst in deinem Wort. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir jeden Tag zu dir beten dürfen, dass du ein Gott bist, der uns erhört. Und ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Trägheit nimmst zum Bibellesen und zum Beten. Ich möchte dir Danke sagen, dass du unsere Hoffnung bist, dass du es bist, der alle Ängste, alle Schmerzen und alle Sorgen überwunden hast. Ich möchte dich preisen als den Herrn. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.